Herzlich willkommen bei Arbeitswelt im Wandel. In der heutigen Sendung bringe ich eine Zusammenstellung von Aussagen meiner Studiogäste über Frauen in der Arbeitswelt. Am Mikrofon begrüßt sie Karin Bergs, die für diese Sendung und die gesamte Sendereihe verantwortlich ist. Wie jedes Jahr im März, so um den Internationalen Frauentag, sende ich bei Arbeitswelt im Wandel ein Frauenthema. Diesmal, Corona-bedingt, will ich etwas über Frauen bringen, ohne Kontakte, ohne Interviews zu führen und vor allem ohne das Studio zu betreten. Und da habe ich mir überlegt, dass ich aus meinen bereits gesendeten Themen etwas zusammenstelle, was die Frauenthematik in der Arbeitswelt betrifft. So bekommt man einen Überblick, welche Themen über die Jahre auf diesem Sendeplatz bearbeitet wurden, und am Ende kann man reflektieren, ob sich das eine oder andere bereits erledigt hat und heute gar nicht mehr aktuell ist. Schauen wir mal. Beginnen möchte ich diese Sendung mit einem Gedicht des Arbeitspoeten Bernd Böswald zum Internationalen Frauentag. Man beachte, ein Mann, der in Gedichtform ausführlich die Geschichte der Frauenbewegung beschreibt. Hören wir das Gedicht, gesprochen von der Literaturfee Sabine Heckmann.
In der guten alten Zeit, Leute, lasst mich das erzählen, es war damals durchaus üblich, Frauen durften da nicht wählen. Sie durften da nicht mitbestimmen, wer über das Land regiert oder welcher irre Herrscher dies Land in die Krise führt. Doch es gab ein paar Emanzen, man erzählt sich so Geschichten. Von der einen oder anderen möchte ich euch berichten. Im Jahre 1909, an einem Februar war es genau, feiert Frau in Amerika zum ersten Mal den Tag der Frau. Ein nationales Frauenkomitee fällt den Beschluss, dass, will man sich emanzipieren, Frau auch wählen muss. Ein Jahr darauf in Kopenhagen, 1910, bei einer Frauenkonferenz, da konnte man es sehen. Für Wahlrecht und für Frieden sollten Frauen demonstrieren, und dafür wollte man den Frauentag instituieren. Clara Zetkin und Käthe Dunker nahmen es in die Hand. Drum ging 1911 die Frauen im deutschen Land, in Österreich, Ungarn, Schweiz, die Dänen waren auch mit dabei. Sie fordern Wahlrecht, Arbeitsschutz, sie fordern Equal Pay, die 40-Stunden-Arbeitswoche, Schutz für Frau und Kind, und sie waren alle nicht dafür, dass bald ein Krieg beginnt. Die Zeit schritt fort. Der Krieg, er kam. Und als der Krieg vorbei, da feierte den Frauentag man an einem 5. Mai. Im Jahre 1918 lud die Zetkin dazu ein, am 100. Geburtstag von Karl Marx sollte er sein. Und wieder kam die Forderung der Frauen, das Recht zur Wahl. Doch forderten an diesem Tag sie es zum letzten Mal. Denn Sozis und die Kommunisten haben da regiert und haben kurzerhand das Frauenwahlrecht eingeführt. Ab jetzt durften die Frauen wählen. Doch es blieb dabei, was sie noch immer nicht erreichten, war das Equal Pay. Für gleiche Arbeit kriegen sie nicht gleich viel wie ein Mann. Ja, liebe Frauen, dass dies so ist, das liegt nur daran, früher haben am Frauentag die Frauen demonstriert. Drum wurden nach und nach die Frauenrechte eingeführt. Doch wo ist heute der Kampfgeist jener Frauen aus dieser Zeit? Ist für Gerechtigkeit zu kämpfen keine Frau bereit? Ein Unternehmer denkt sich doch, es ist doch ganz normal, dass für die Arbeit einer Frau ich viel weniger zahle. Frau, sei dem Manne untertan, ja, so steht es geschrieben. Bei vielen ist von Reli nur der Satz hängen geblieben. Doch wollt ihr untertan sein, wie es heißt in der Religion, oder wollt ihr Gerechtigkeit? Wollt ihr den gleichen Lohn? An einem Tag im Jahr, da müsste es den Frauen gelingen, ihre gerechten Forderungen an den Mann zu bringen. Der Tag, an den ich dabei denke, ihr wisst es genau. Der Tag, das ist der 8. März. Das ist der Tag der Frau.
Herzlichen Dank Sabine Heckmann und Bernd Böswald, der dieses Gedicht für mich geschrieben hat. In den langen Jahren, die nun Arbeitswelt im Wandel schon auf Sendung ist, war ich fast von Anfang an redaktionell beteiligt. Moderiert habe ich aber nicht. Anfangs war ich der Meinung, das kann ich nicht. So lange, bis im Jahr 2007 von LoRa zum Internationalen Frauentag ein Thementag mit Frauenthemen organisiert wurde. Da haben sich dann die Männer in der Redaktion zurückgelehnt und gemeint, wir können das nicht machen. Diese Sendung musst du jetzt moderieren. Ja, das war dann mein Debüt in der Moderation und zu dieser LoRa-Sondersendung habe ich die Frauenbetriebsratsliste FFF, Fortschritt für Frauen, eingeladen, die ihre Idee mit einer Betriebsratsliste für Frauen bei einer Betriebsratswahl auch ein Mandat erlangten. Hören wir von Elinor, was die Motivation der Frauen war, die Betriebsratsliste FFF, Fortschritt für Frauen, zu gründen.
Es ging uns darum, wirklich eine reine Frauenliste als Betriebsratsliste zu gründen. Aber gleichzeitig wollen wir uns für Frauen und Männer gleichermaßen einsetzen. Das möchte ich ein bisschen erklären. Wir sind ja in einer von Männern dominierten Branche. Da spielen Frauen automatisch immer eine untergeordnete Rolle. Ein paar Zahlen dazu. Von 1970 bis 2006 ging bei Siemens in Deutschland jetzt die Zahl der Frauen von 78.000 auf rund 39.000 zurück. Das sind fast 50%, also nur noch die Hälfte. Und im gleichen Zeitraum hat die Anzahl der Männer sogar ein bisschen zugenommen. Da gibt es im Wesentlichen drei Gründe dafür. So als erstes, es gibt ja kaum noch Fertigung hier in Deutschland. Früher wurde hier ja gelötet und bestückt und montiert und so weiter. Und das haben oft Frauen gemacht. Und diese Arbeitsplätze sind ja leider sehr viel verloren gegangen. Der zweite Grund, gerade die frauentypischen Tätigkeiten, die man so kennt, im Sekretariat oder als Assistenten, die wurden bei uns ziemlich stark reduziert, gerade in den letzten Jahren. Und so Dinge wie die Buchhaltung oder Personalwesen, die wurden zum Teil ins Ausland verlagert. Da sind dann auch wieder Frauenarbeitsplätze verloren gegangen. Ja, der letzte Grund, es sind ja stattdessen durchaus andere Stellen gegründet worden bei Siemens, aber die wurden leider überproportional oft mit Männern besetzt. Aktuell liegt der Anteil der Frauen an der Belegschaft ungefähr bei einem Viertel, also so 24%. Damit jetzt die Frauen bei uns trotzdem mehr Beachtung finden, haben wir FFF gegründet. Bei den anderen Betriebsratsfraktionen, bei den etablierten Listen, da spielen die speziellen Frauenthemen oft nur eine Nebenrolle. Ich möchte jetzt aber betonen, dass wir keine Feministinnengruppe sind, sondern wir wollen den Männern zeigen, wenn sich Frauen engagieren, dann haben auch sie und die Firma Vorteile davon.
Das war Elinor von der Frauenbetriebsratsliste FFF, Frauen für Fortschritt im Jahr 2007, eine Sondersendung im März anlässlich des Internationalen Frauentages. Bei dieser Sendung habe ich gemerkt, dass Moderieren viel einfacher ist als Nachrichten lesen, was ich vorher immer gemacht habe. Denn anfangs haben wir bei den Sendungen immer noch einen Monatsrückblick über Nachrichten aus der Arbeitswelt zusammengestellt. Der Nachrichtenblock wurde aber im Laufe der Jahre eingestellt. Ein Jahr später, 2008, hatte ich das Thema berufliches Comeback nach der Elternzeit. Mein Studiogast war Sabine Böhlau, Coach und Supervisorin, die Beratungen für Berufsrückkehrerin entwickelt hat, mit dem Fokus, bereits frühzeitig den Wiedereinstieg in die Arbeitswelt zu planen. Neben ganz allgemeinen Tipps und Strategien, die uns Sabine Böhlau erzählte, hören wir auch, wozu Frauen fähig sind und was Frauen leisten können, neben ihrer Arbeit der Kindererziehung. Hören wir Sabine Böhlau, die uns Beispiele erzählt von Frauen, die das Unmögliche geschafft haben, Karriere und Familie zu bewältigen.
Was mich bei diesen Frauen immer besonders erstaunt, ist, dass oft nicht nur Karriere und Familie hinbekommen, sondern darüber hinaus rechts und links schauen. Das heißt, die eine Frau lässt sich in den Elternbeirat wählen, die andere engagiert sich politisch. Diese Frauen, die greifen auch anderen berufstätigen Müttern ganz unkompliziert unter die Arme, wenn es brennt. Ich selbst erlebe das regelmäßig. Wer also gelernt hat, sich gut zu organisieren und Prioritäten zu setzen, der kann wirklich viel erreichen. Es gibt da ein schönes Buch, Das heißt die Unmöglichen. Da werden so einige Frauen beschrieben, sie erzählen selber, die dieses unmögliche Karriere und Kinder täglich praktizieren. Zum Beispiel die Maria Furtwängler, die Tatortkommissarin, die ja im Grundberuf Ärztin ist. Oder die Bischöfin Margot Käßmann. Die hat gesagt, die wollte immer eine Großfamilie. Die hat 4 Töchter, jetzt schon größer, und einen Fulltime-Job, 60, 70, vielleicht auch mehr Stunden in der Woche. Und trotzdem müssen nebenher dann noch 24 Liter Milch in der Woche herangeschafft werden, riesige Klopapierberge. Das muss ja alles irgendwie gemanagt werden. Da müssen einfach alle mit ran, sonst geht das nicht. Ganz, ganz spannend finde ich es, wenn beide Eltern hochqualifiziert sind. Ich kenne eine Juristin, die sich habilitiert hat mit Kind und ihr Mann einige Zeit später auch seine Habilitation abgegeben. Und jetzt haben beide eine Professur angeboten bekommen. Nicht in der gleichen Stadt allerdings. Nebenher schreibt die Frau noch Gutachten für die Bundesregierung und geht jeden Tag mit ihrem kleinen Bub in den Park zum Spielen und Toben und macht Radeltouren mit der ganzen Familie. Das ist ein Phänomen, das ich schon öfters beobachtet habe, dass Akademikerinnen so viel leisten müssten, um voranzukommen und oft über Jahre mit wenig Geld und befristeten Verträgen auskommen mussten. Die haben oft ein ganz besonderes Durchhaltevermögen entwickelt. Wir leben ja in einer spannenden Zeit. Was viele Jahrzehnte lang gültig war, es bricht auf, verändert sich. Die Frauen und Männer waren früher über Jahrzehnte in einem Job, das hat sich komplett geändert. Die Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau ist in Bewegung. Viele Arbeitgeber wollen nicht mehr, dass ihre Arbeitnehmer ihre Stunden absetzen mit Stechuhr, sondern sie vereinbaren Ziele mit ihrem Arbeitnehmer. Die müssen dann erreicht werden. Wie? Das ist egal. So gibt es mehr Modelle, von zu Hause zu arbeiten. Ich möchte es aber nicht beschönigen, das sind oft dann mehr Stunden, aber es ist auch mehr Flexibilität. Es gibt sogar eine Studie, die gezeigt hat, dass Manager und Managerinnen, die von zu Hause aus arbeiten, wesentlich weniger in Gefahr sind, ein Burnout zu erleiden. Zunehmend wird auch mehr mit Jahresarbeitszeitkonten gearbeitet. Ich kenne zum Beispiel eine Frau, die jede Woche ein paar Stunden mehr arbeitet und so die Schulferien ihrer Kinder überbrücken kann. Das ist sehr schön, wenn die Flexibilität möglich ist.
Das war die Supervisorin Sabine Böhlau im Jahr 2008 zum Thema berufliches Comeback nach der Elternzeit. Ja, Turbofrauen gab und gibt es schon immer. Man denke an Kaiserin Maria Theresia, die neben ihrem Job halb Europa zu regieren 16 Kinder hatte. Nur leider gibt es auch ganz normale Frauen, die mit den alltäglichen Belastungen nicht so grandios zurechtkommen wie diese Turbofrauen. Und auch für diese normalen Frauen muss unsere Gesellschaft einen Rahmen schaffen. Im Jahr 2009 war Burnout das Thema einer Sendung. Burnout entwickelt sich unbemerkt. Wenn chronische Arbeitsunlust, mangelnde Erfolgserlebnisse, Stresserfahrungen und gelegentlich auch chronische körperliche Beschwerden zusammenkommen und wenn dann noch Gefühle der Ausweglosigkeit und Unveränderbarkeit der Situation erlebt werden, ist man vielleicht schon mittendrin im Burnout. Das gesamte Krankheitsbild klingt so, als ob das nur ganz wichtige Personen bekommen können und eine reine Managerkrankheit ist. Doch weit gefehlt. Mein Interviewgast, der Supervisor Hans Fritz, erklärt, dass auch Hausfrauen daran erkranken können. Hausfrauen werden ja zynischerweise auch als Familienmanagerin bezeichnet. Hören wir Hans Fritz.
Burnout ist nicht die Managerkrankheit. Es kann nämlich jeden treffen, der einem ständigen Missverhältnis zwischen innerer und äußerer Arbeitsbelastung einerseits und zu wenig Anerkennung und seelisch-körperlichem Ausgleich andererseits ausgesetzt ist. Das wird auch häufig bei Hausfrauen beobachtet. Familienmanagerin ist zwar ein schöner Name, gibt dem Hausfrauenberuf aber auch kein besseres Image. Aber insgesamt stimmt es schon, dass die Mehrfachbelastungen von Hausfrauen und Mütter, insbesondere wenn sie nicht erkannt und anerkannt sind, auch zu Burnout-ähnlichen Erschöpfungszuständen führen kann. Nicht umsonst gibt es seit längerem das Müttergenesungswerk und ähnliche Einrichtungen, die aber immer mehr um ihre Existenz zu kämpfen haben. Und auch betroffenen Müttern wird es immer schwerer gemacht, entsprechende Auszeiten für sie mit ausreichender Kinderbetreuung finanziert zu bekommen.
So viel von dem Supervisor und Coach Hans Fritz im Jahr 2009 zum Thema Managerkrankheit und Burnout. Bei Hausfrauen und Müttern scheint diese Erschöpfungskrankheit schon lange bekannt zu sein, denn das Müttergenesungswerk wurde bereits 1950 gegründet. Wenn man so krank wird, dass man gar nicht mehr arbeitsfähig sein kann, dann gibt es die Möglichkeit einer Erwerbsminderungsrente. Eine Rente wegen teilweiser oder voller Erwerbsminderung kann beantragt werden, wenn das Leistungsvermögen auf dem Arbeitsmarkt weniger als 6 Stunden pro Tag beträgt. Die Erwerbsminderungsrente soll Ersatz sein für entgehendes Einkommen bis zum Beginn der Altersrente. Es handelt sich also um ein Existenzsicherungsmodell. Um eine Erwerbsminderungsrente zu erhalten, muss man natürlich zig Voraussetzungen erfüllen, die auch überprüft werden. Mein Studiogast im Jahr 2010 war die Versicherungsmaklerin Sabine von der Ahe. Wen wundert es, dass Frauen statistisch weniger Erwerbsminderungsrente bekommen als Männer? Hören wir Sabine von der Ahe.
Durchschnittlich beträgt die Höhe der Erwerbsminderungsrenten zwischen 612 Euro für Frauen und 835 Euro für Männer im Monat. Die Quelle liefert hierzu eine Statistik der Rentenversicherung aus 2007. Es gibt in der Risikoprüfung sicherlich einen Unterschied, aber es wird trotzdem genau geprüft. In Bezug auf die Höhe der einzelnen Renten gibt es deswegen Unterschiede, weil auch die Löhne, Gehälter der Frauen nach wie vor immer noch niedriger sind wie die der Männer. Das haben wir vorher bei unseren Zahlen gesehen, wie die Renten dann, wenn sie bezahlt werden durch den Staat, statistisch aussehen. Kindererziehung zum Beispiel schlägt sich in den Pflichtbeitragszeiten nieder. Es ist natürlich auch etwas, was sich durch diese ganze Rentengeschichte durchzieht.
Das war im Jahr 2010 die Versicherungsmaklerin Sabine von der Ahe, die sich auf Erwerbsminderungsrente spezialisiert hat.
Für jeden Berufszweig können Mindestlöhne festgesetzt werden, die dem Arbeitnehmer eine den jeweiligen kulturellen Verhältnissen entsprechende Mindestlebenshaltung für sich und seine Familie ermöglichen. Artikel 169, Bayerische Verfassung.
Lora München auf der 92.4
sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, fast rund um die Uhr auf DAB+, und 24 Stunden im Internetstream.
Weiter geht's bei Arbeitswelt im Wandel mit der Zusammenstellung von Aussagen meiner Studiogäste über Frauen in der Arbeitswelt. Wir haben gehört, dass sich seit 1970 der Frauenanteil in Deutschland bei Siemens halbiert hat. Im beruflichen Comeback nach der Elternzeit haben wir über Turbo-Frauen gehört, die alles problemlos hinbekommen. Dass jedoch Burnout auch Hausfrauen treffen kann und dass die Erwerbsminderungsrente bei Frauen statistisch geringer ausfällt als bei Männern, haben wir auch gehört. Generell gibt es zwischen Männern und Frauen ein Gehaltsgefälle, das seit Jahren durch diverse Studien immer wieder bewiesen wird. Bei der Sendung Gehaltsverhandlungen mit Claudia Kimmich im Jahr 2010 wurde mit einer Zusammenstellung der Nachrichten von 2008 bis 2009 begonnen, die die Gehaltsdifferenz bezifferten. Hören wir den damaligen Nachrichtenblock.
Köln, 8. Juni 2008. Frauen verdienen 22% weniger als Männer. Im EU-Gehaltsvergleich verdienen Frauen in Europa deutlich weniger als Männer. Dies ist das Ergebnis einer Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft, IW, in Köln. In Deutschland ist der Unterschied mit 22% besonders hoch. Damit ist Deutschland im EU-Vergleich eines der Schlusslichter. Nur in Estland, Zypern und der Slowakei sind die Gehaltsunterschiede ähnlich oder noch höher. Das Gefälle sei in Deutschland deshalb so hoch, weil auch die Beteiligung der Frauen am Arbeitsmarkt mit 66% vergleichsweise höher ist als in anderen Ländern. Je weniger Frauen überhaupt am Arbeitsmarkt tätig sind, umso niedriger sei auch das Lohngefälle. Düsseldorf, 3. März 2009. Frauen nicht nur beim Gehalt im Nachteil. Der durchschnittliche Bruttomonatsverdienst von Frauen liegt rund 20% unter dem der Männer. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Online-Umfrage des WSI-Tarifarchiv in der Hans-Böckler-Stiftung. Die Umfrage basiert auf den Angaben von knapp 25.000 Frauen und Männern von 2008 bis Anfang 2009. Nicht nur beim monatlichen Gehalt sind Frauen schlechter gestellt als Männer. Auch Sonderzahlungen wie Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld oder Gewinnbeteiligung erhalten Frauen weniger als Männer. Dublin, 4. September 2009. Deutschland Schlusslicht bei der Lohnentwicklung. Die Löhne der deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben sich laut einer EU-Studie in den vergangenen Jahren erheblich schwächer entwickelt als in den meisten EU-Ländern. Nach dieser Studie stiegen die Einkommen in Deutschland im Jahr 2008 nur um 0,1% und waren 2007 sogar um 0,1% zurückgegangen. Im EU-weiten Durchschnitt erhielten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2008 1,3% mehr Lohn, 2007 sogar 3,6%. Damit setzt sich Deutschland in den EU-Stammländern als deutliches Schlusslicht ab. Besonders dramatisch ist der Verdienst von Frauen in Deutschland. Frauen verdienen 23% weniger als Männer. Eine Differenz, die nur noch in Zypern, den Niederlanden, der Slowakei und Estland übertroffen wird. Düsseldorf, 1. Oktober 2009. Berufsanfängerinnen verdienen deutlich weniger als ihre männlichen Kollegen. Bereits beim Berufsanfang verdienen Frauen deutlich weniger als Männer. Die Einkommen von Frauen mit bis zu 3 Jahren Berufserfahrung liegen im Durchschnitt um 18,7% unter denen vergleichbarer männlicher Kollegen. Zu diesem Ergebnis kommt das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut, WSI, in der Hans-Böckler-Stiftung in einer vom Bundesfrauenministerium in Auftrag gegebenen Untersuchung. Dieser geschlechtsspezifische Einkommensrückstand lässt sich weder durch unterschiedliche Bildungsvoraussetzungen noch durch eine spezifische Berufswahl vollständig erklären, erläutert dazu der Projektleiter Dr. Reinhard Bisping. Die Ergebnisse verweisen vielmehr auf das Fortbestehen geschlechtsspezifischer Lohndiskriminierung.
Wenn man sich diese Studien zwischen 2008 und 2009 anhört, könnte man fast fragen, haben die gegenseitig voneinander abgeschrieben? Warum erforschen alle denselben Sachverhalt? Warum überlegt sich keiner Maßnahmen, heute nennt man das Instrumente, um die Gehaltsdifferenz zwischen Männern und Frauen zu ändern? Wir haben bis heute unverändert einen Gender Pay Gap von 20%. Antworten auf diese Frage gibt es viele, meist mit dem Tenor, die Frauen sind selbst schuld, sie wählen falsche Berufe. Änderungen erfolgen keine. Aber in der Sendung 2010 hatte ich Claudia Kimmich als Studiogast, die emsig bemüht ist, Frauen Gehaltsverhandlungen beizubringen, damit Frauen den Wert ihrer Arbeitsleistung auch einem Chef gegenüber vertreten können. Hören wir Claudia Kimmich, 2010, die erklärt, wie sich Frauen bei Gehaltsverhandlungen verhalten sollten.
Frauen lassen sich leichter einschüchtern und dass Frauen auch vorsichtiger sind, wenn sie entsprechend hingehen. Eine Frau bewirbt sich noch nicht, wenn sie 90% einer Bewerbungsanzeige erfüllt. Und ein Mann bewirbt sich halt oft schon, wenn er nur 10% erfüllt. Das heißt, jeder ist da seines Glückes Schmied. Den Satz haben wir schon spätestens mit 3 Jahren gehört. Hoffentlich. Andere haben vielleicht gehört, du bist nichts wert. Das sind dann die, die jetzt nicht verhandeln. So haben wir als Mädels auch oft gelernt, wir sind schön still und leise und brav und fleißig. Und dann werden wir auch lieb gehabt und werden mit Liebhaben muss sowieso reichen. Geld verdienen ist ja eh total überbewertet für Frauen. Dafür haben wir ja Männer. Also typische Frauenfalle, ich gebe am Anfang, ich verlange ein bisschen weniger, dann merken die, dass ich ganz toll bin und dann geben die mir freiwillig mehr. Das ist ein Märchen. Märchen haben zwar immer ein gutes Ende, aber sie sind leider meistens nicht wahr. Das bedeutet, wenn ich niedrig eingestiegen bin, dann komme ich davon nicht mehr weg. Dann kriege ich vielleicht die prozentualen Erhöhungen, aber dann müsste es einen großen Knall geben. Oder, was natürlich noch eine Möglichkeit ist, zu sagen, gut, ich gehe dann weg. Oder ich drohe damit zu sagen, ich suche mir einen anderen Arbeitsplatz, habe vielleicht auch schon Arbeitsvertrag in der Hand und gehe dann damit hin und sage, so Freunde, ich gehe jetzt oder ihr macht gerade was. Auch meinen Wert dazu zu stehen. Ja, Frauen neigen immer dazu, das ist doch selbstverständlich, das mache ich doch schnell mit. Eine Änderung mehr, gar kein Problem, ein halbes Stündchen länger, macht ja nichts. Bis sie hinterher mit dem Burnout tot vom Stuhl fallen. Aber ganz wichtig ist dabei dann noch mein eigenes Ziel zu machen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, seine eigenen Ziele zu finden. Auch da empfehle ich wirklich schriftlich zu arbeiten und sich 1 bis 27 Stunden damit auseinanderzusetzen. Und herausfordernd, bei Frauen empfehle ich immer gleich mal noch 20% draufzuschlagen, weil das Tiefstapeln haben wir leider im Blut. Wenn ich mich dann noch dran halte, was alle Unterbezahlten kriegen, ja, dann wird es wenig. Dann sind Frauen ja auch so, ach, wenn die andere nicht mehr kriegt, dann ja, darf ich ja auch nicht mehr kriegen und das geht doch nicht. Das ist dann tatsächlich schwierig, sich damit auseinanderzusetzen. Und das Dritte ist die Geschäftsordnung, die auch auf der anderen Seite liegt, die zum Beispiel im Rahmen von Tarifverträgen gebunden sind oder aber, wo es einfach nicht die Möglichkeit gibt, große Sprünge zu machen oder auch also informelle Geschäftsordnungen. Da darf zum Beispiel eine Frau nicht höher kommen als ein Mann. Das ist kein geschriebenes Gesetz. Immer noch, es ist schwierig nach oben, diese gläserne Decke, von der wird ja oft gesprochen. Wobei ich auch der Meinung bin, dass es oft Frauen sind, die nach oben gekommen sind und dann nach unten treten und leider dann eben nicht die Unterstützung nach unten weitergeben. Aber da wirklich auf den Kommunikationsebenen zu gucken, wo befinde ich mich denn gerade? Auf der fachlichen Ebene wird es ausdiskutiert, aber richtig verhandelt und entschieden wird es auf der Beziehungsebene. Und die Geschäftsordnung und das Unterbewusstsein sind dann unterstützend bei dem Ganzen. Arbeitslos zu werden, das wiederum zum Beispiel packen die Männer wesentlich schlechter als Frauen. Und eine Frau geht eher her und sagt, gut, dann ist es halt so, dann suche ich mir was Neues. Und Männer fallen dann noch in ein größeres Loch. Also ich habe gerade zwei Klienten, die so Mitte 40 sind, die jetzt damit in eine volle Midlife-Crisis gedonnert sind und jetzt überlegen, mache ich überhaupt ganz was anderes, wie mache ich es denn? Das heißt, für den Arbeitslosen und auch den Hartz-IV-Empfänger ist es noch wichtiger, dass ich mir suche, okay, wo bewerbe ich mich, was bin ich wert und dass ich da auch nicht hingehe und sage, ich bin ein kleiner Arbeitsloser und ich brauche dringend einen Job und das mache ich auch für 2,80 Euro.
Das war Claudia Kimmich 2010 zum Thema Gehaltsverhandlungen für Frauen. Eine ganz andere Thematik hatte ich ebenfalls 2010, wo Kantinen in der Sendung analysiert wurden. Viele Betriebe bieten ihrem Personal einen Mittagstisch in Kantinen an. Über das Kantinenpersonal macht sich jedoch niemand Gedanken. Fachpersonal kommt fast immer aus der Gastronomie, also keineswegs aus dem Bereich, dem der Betrieb angehört. Entsprechend niedrig sind auch die Löhne in Kantinen, selten werden Tarifverträge angewendet und einen Betriebsrat gibt es ebenfalls selten, wenn die Kantine losgelöst vom Betrieb über eine eigene Firma betrieben wird. Warum das so ist, erläutert uns die Gesamtbetriebsratsvorsitzende von einem großen Kantinenbetreiber, Claudia Huber.
Die Gewerkschaften, die haben in der Gastronomie größtenteils einfach keine Tradition und für viele Menschen sind es einfach böhmische Dörfer. Wir haben auch einen sehr hohen Anteil an ungelernten Kräften, die häufig auch noch einen Migrationshintergrund haben, also Sprache, Religion und Kultur sind einfach anders und wir haben einen riesigen Anteil an Frauen, die bei uns arbeiten, der beträgt so um die 70%. Und wenn ich in die Betriebe unterwegs bin, dann höre ich durchaus öfter mal, dass Dinge wie der Beitritt in die Gewerkschaft eben zum Beispiel erstmal mit dem Mann besprochen werden, ja. Und da hilft es dann die ganze Argumentation nichts. Solange der Ehemann das nicht befürwortet, tritt man auch nicht bei. Erst wenn dann eben der Mann sagt, okay, das ist eine gute Sache, dann sind sie bereit und werden auch Mitglied in der Gewerkschaft. Das heißt, für uns Mitgliederwerbung ist auch eine permanente Diskussion mit den Leuten. Und da, wo keine Betriebsräte vor Ort sind, da gibt's diese Diskussionen auch nicht. Ne? Also dreht man sich ständig im Kreis.
Und auf die Frage, ob es im Kantinenpersonal einen Unterschied zwischen Männern und Frauen gibt, antwortet in dieser Sendung die Gewerkschaftssekretärin Anke Böshoff.
Das ist tatsächlich ein Gefälle zu bemerken. Ich würde mir an der Stelle wünschen, dass die Frauen einfach ein bisschen mutiger werden, sich einfach dafür einsetzen und ihre Leistung auch mehr zu schätzen wissen. Es ist oftmals nicht einfach, in der Männerwelt an sich zu glauben, aber auch das funktioniert. Wenn dann Tarifverträge da sind, unterstützen wir unsere Mitglieder, dass sie dann auch zu dem kommen, was ihnen zusteht.
Das waren Claudia Huber und Anke Böshoff in meiner Sendung Kantinen im Jahr 2010. Zeit für eine Pause.
Wer möchte, dass neben Heimat und Dudelfunk eine demokratische Medienalternative für den Raum München bestehen bleibt, muss heute etwas dafür tun und nicht, wenn es zu spät ist. Werden Sie Mitglied im LoRa-Förderverein oder spenden Sie uns. Mehr Infos unter www.lora924.de oder Telefon 480-2851. 480-2851. Wir schicken Ihnen gerne Infomaterial zu. Freiheit hat ihren Preis.
Wir sind zurück bei Arbeitswelt im Wandel, bei der Zusammenstellung von Aussagen meiner Studiogäste über Frauen in der Arbeitswelt. Wir haben gerade gehört, dass es zig Studien gab, die zeigen, dass Frauen weniger Geld verdienen als Männer. Und zwar nicht nur im Monatsgehalt, sondern auch beispielsweise bei den Sonderzahlungen stehen Frauen schlechter da als Männer. Wirklich ändern will scheinbar niemand diesen Zustand, denn Maßnahmen sind aus den Studien nicht ergangen. Man kann nur selbst versuchen, wenn man in die Situation von Gehaltsverhandlungen kommt, dass man gut verhandelt. Wer einmal niedrig eingestiegen ist, wird an dieser Stelle keine großen Sprünge mehr machen. Gut, wer durch einen Tarifvertrag gebunden ist, ein Tarifvertrag gibt wenigstens einen gewissen Rahmen vor. Aber in der Gastronomie haben wir gehört, da sind Tarifverträge eher die Ausnahme. Die Lohndifferenz zwischen Frauen und Männern ist seit langem bekannt und Frauengruppen haben den Equal Pay Day eingeführt. Das ist der Tag, bis zu dem die Frauen arbeiten müssen, um das zu verdienen, was Männer bis zum 31.12. des Vorjahres verdient haben. Der Equal Pay Day war bisher immer so um die Mitte März. 2008 wurde erstmals der Equal Pay Day in Deutschland initiiert und 2011 hatte ich eine der Münchner Organisatorinnen als Studiogast in meiner Sendung. Die Rechtsanwältin Christa Weigel-Schneider erzählte uns, was die Ursachen des Verdienstunterschiedes zwischen Männern und Frauen sind und welche Ziele der Equal Pay Day verfolgt. Hören wir Christa Weigel-Schneider im Jahr 2011.
Die Ursachen für den Verdienstabstand sind sehr vielfältig. Frauen und Männer unterscheiden sich einmal in der Wahl ihrer Berufe, in der Wahl der Branchen und in ihrer Erwerbsbiografie. Diese Unterschiede machen dann die Differenz von 23% mit aus. Bei der Wahl des Berufes zum Beispiel gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern. So lassen sich klassische Frauen- bzw. Männerberufe identifizieren, denen kaum das jeweils andere Geschlecht nachgeht. Also in Berufen mit hohen Bruttojahresverdiensten, wie zum Beispiel Luftverkehrsberufen, arbeiten deutlich mehr Männer als Frauen. In schlecht bezahlten Berufen arbeiten umgekehrt überwiegend Frauen, zum Beispiel als Friseurinnen oder Raumpflegerinnen. Nachgewiesen ist aber auch, dass in Arbeitsbereichen, wo immer mehr Frauen arbeiten, die Löhne sinken. Das ergibt sich aus den Gehalts- und Lohnstrukturerhebungen der statistischen Ämter des Bundes und der Länder. Also in keinem Wirtschaftszweig verdienen Frauen mehr als Männer. Die sogenannte gläserne Decke für Frauen ist ein strukturelles Problem unserer Gesellschaft. Die Erwerbstätigkeit gehört bei Männern zu ihrem Selbstverständnis, ebenso ihre Rolle als Ernährer der Familie. Frauen werden in Ehen und Partnerschaften als Hinzuverdienerin verstanden und verstehen sich zum Teil auch selbst so. Daraus erklären sich die langsamen Veränderungsprozesse. Die gläserne Decke ist ein Bild für eine unsichtbare Grenze, über die hinaus es ein berufliches Fortkommen für Frauen nicht gibt. Also nochmal zu diesen langsamen Veränderungsprozessen. Beispielsweise zeigen sich im Hinblick auf Beschäftigungsumfang oder auch bezüglich der Qualifikationsstruktur kurzfristig kaum Veränderungen. So bewegte sich zwischen 2006 und 2009 der Anteil der Frauen in leitender Stellung bzw. in herausgehobenen Positionen an allen weiblichen Arbeitnehmern auf etwa konstantem Niveau. Bei den Männern sank der entsprechende Anteil um rund einen Prozentpunkt. Ebenfalls um nur einen Prozentpunkt veränderte sich im Betrachtungszeitraum sowohl bei den weiblichen als auch bei den männlichen Arbeitnehmern der Anteil der im Vergleich zu Teilzeitkräften pro Stunde besser bezahlten Vollzeitbeschäftigten. Die Diskriminierung von Frauen bei der Entlohnung ihrer Arbeit ist in Deutschland viel zu wenig bekannt und das muss sich einfach ändern. Frauen verdienen erheblich weniger als Männer. Sie verdienen im Durchschnitt 750 Euro weniger als Männer. Am Equal Pay Day machen die Frauen das sichtbar, indem sie rote Handtaschen tragen und rot steht dafür für die roten Zahlen in den Geldbörsen der Frauen. Also wir fragten die Unternehmen, inwieweit sie durch Maßnahmen Frauen in ihren Unternehmen fördern. Eine Frage zum Beispiel ist, wie stellen Sie sicher, dass in Ihrem Unternehmen Frauen und Männer die gleichen Beförderungschancen haben? Und eine andere Frage ist, führen Sie in Ihrem Unternehmen Statistiken über Arbeitsentgelte? Falls ja, getrennt nach Geschlecht und veröffentlichen Sie diese in Statistiken.
Das war die Rechtsanwältin Christa Weigel-Schneider im Jahr 2011 zum Thema Equal Pay Day. Einen anderen Weg, auf die Gender-Ungerechtigkeit bei den Gehältern zwischen Männern und Frauen aufmerksam zu machen, hat der Deutsche Juristinnenbund eingeschlagen. Da Frauen in Vorständen und Aufsichtsräten in Deutschland kaum vertreten sind, fordert der Deutsche Juristinnenbund seit 2007 eine Frauenquote von 40% Aufsichtsratsposten. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, besuchten die Juristinnen jährlich Hauptversammlungen von deutschen Aktiengesellschaften, um bei der Generaldebatte Fragen bezüglich der Frauenquote an die Vorstände zu stellen. Mein Studiogast 2011 war die Juristin Dr. Monika Zumstein vom Deutschen Juristinnenbund, die die Aktion »Aktionärinnen fordern Gleichberechtigung« erklärt und die Reaktionen der Vorstände auf die Redebeiträge der Juristinnen auf der Hauptversammlung erzählte. Hören wir Dr. Monika Zumstein im Jahr 2011.
Ja, das Ziel der Aktion war es zunächst einmal, die Aufsichtsräte sowie Aktionärinnen und Aktionäre bedeutender deutscher Unternehmen auf Hauptversammlungen durch Fragen von Aktionärinnen mit der Tatsache zu konfrontieren, dass auch in ihrem Unternehmen die Frauen unterrepräsentiert sind. Das hat übrigens dann auch immer gestimmt, es gibt keine Ausnahme. Konkret wurden dann vom Januar 2010 bis Juli 2010 von unseren Mitgliedern 70 Hauptversammlungen besucht. Das ist ungeheuer viel, ungeheuer zeitraubend, ungeheuer anstrengend. Das war alles ehrenamtlich von Frauen unseres Verbandes. Und wir haben uns auch noch zusammengetan mit Mitgliedern anderer Verbände, zum Beispiel der Arbeitsgemeinschaft von Ingenieurinnenverband, oder eben auch der Deutsche Anwaltsverein, die Anwältinnen dieses Vereins. Also wir waren schon eine große engagierte Gruppe und waren außerordentlich aktiv. Wir haben also zunächst wieder, um nochmal auf die Diversity zurückzukommen, haben darauf hingewiesen, dass es das jetzt gibt und wenn das Unternehmen das auch unterschrieben hat, dass es sich danach richten möchte, haben wir uns erkundigt, nun, was ist denn draus geworden? Aus Ihren Unterlagen kann man nicht herauslesen, dass Sie die Diversity, die Vielschichtigkeit auch bezogen auf Frauen und Männer, dass Sie sich da entsprechend danach gehalten haben. Und die mussten sich halt auch erst wohl ein bisschen dran gewöhnen, dass die Frauen jetzt auch nach ihren Rechten fragen und Frauenrepräsentanz in den Vorständen, in den Aufsichtsräten gefordert wird. Und das haben wir eigentlich zunächst nur bei den börsennotierten Unternehmungen gemacht und gehofft, dass wir da auf der Ebene etwas gewinnen können und dass sich etwas ändert. Ich habe gehört, und zwar sehr häufig, dass die Frauen nicht bereit sind, in gleicher Weise wie die Männer zu arbeiten. Ich habe häufig gehört, dass sie nicht imstande seien, mit vollem Ehrgeiz und mit vollem Einsatz diese Leitungsposition einzunehmen. Und wenn man dann ein bisschen hinschaut, ist es halt auch so, wenn man fragt, warum ist es eigentlich so, warum sind die Frauen so unterrepräsentiert, muss man dazu sagen, die Männer haben ganz andere Netzwerke. Da wird telefoniert, da wird schon im Studium das Netzwerk geknüpft und mit jedem Schritt, den der Mann karrieremäßig nach oben spaziert, pflegt er dieses Netzwerk auch sehr. Und leider muss man mal die Frauen auch sagen, kritisch sagen, sie meinen immer, solche Netzwerke bräuchten sie irgendwie nicht.
Das war Dr. Monika Zumstein im Jahr 2011 zum Thema Aktionärinnen fordern Gleichberechtigung.
Jede ehrliche Arbeit hat den gleichen sittlichen Wert und Anspruch auf angemessenes Entgelt. Männer und Frauen erhalten für gleiche Arbeit gleichen Lohn. Artikel 168, Bayerische Verfassung.
Lora München 924
sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 924, fast rund um die Uhr auf DAB+ und 24 Stunden im Internetstream.
Wir kommen schon zum letzten Teil der Zusammenstellung von Aussagen meiner Studiogäste über Frauen in der Arbeitswelt. Wir haben gerade gehört, dass der Equal Pay Day 2008 das erste Mal in Deutschland veranstaltet wurde, um auf die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen hinzuweisen. 2021 sind wir immer noch bei über 20%. Die Thematik wird zwar laufend über Studien, Veranstaltungen, Podiumsdiskussionen etc. sogar weltweit angesprochen, aber ändern tut sich nichts. Warum sollten die Arbeitgeber Frauen auch besser bezahlen? Das würde ja was kosten und die Gewinne minimieren. Genauso wenig hat sich bei Führungsposten getan. Frauen gibt es immer noch nicht in den Chefetagen. Nur bei Aufsichtsräten, dort gibt es seit 2016 eine verbindliche Quote von 30% Frauenanteil. Wieso eigentlich nur 30%? Dafür hat die Aktion des Deutschen Juristinnenbundes beigetragen, bei allen deutschen Hauptversammlungen die Vorstände zu befragen, wann sie endlich auch mal Frauen in die Vorstände benennen. Auf diese Idee muss man ja erst mal kommen, Öffentlichkeit über Hauptversammlungen zu suchen. Anfangs war das für die Juristinnen gar nicht angenehm, denn anfangs wurden sie durchaus ausgepfiffen. Das hat sich allerdings im Laufe der Jahre geändert. Nach einigen Jahren haben die Aktionärsvertreter, sogar die Männer, die Vorstände gefragt, warum gibt es immer noch keine Frauen im Vorstand? Also mehr Lob kann es ja wohl gar nicht geben, als dass die eigene Argumentation von anderen übernommen wird. Eine ganz andere Thematik meiner Sendungen im Jahr 2011 war Sucht am Arbeitsplatz. Sucht ist ein am Arbeitsplatz nicht zu unterschätzendes Phänomen. Sucht hindert Beschäftigte daran, gut und unfallfrei zu arbeiten. Und das sind auch die Gründe, warum im Betrieb gegen Sucht interveniert werden kann und auch muss. In dieser Sendung war mein Studiogast die Sozialwissenschaftlerin Sabine Hegner. Bei Suchterkrankungen unterscheidet man zwischen stoffgebundener und nicht stoffgebundener Sucht. Also zum Beispiel Alkohol- oder Drogensucht und die nicht stoffgebundene Sucht, beispielsweise Kaufsucht oder Magersucht. Möglicherweise wirken sich Kaufsucht oder Magersucht nicht direkt am Arbeitsplatz aus. Bei Drogen- oder Alkoholsucht wird sich aber auf Dauer eine Leistungsminderung zeigen. Die Frage bezüglich Frauen, die ich meinem Studiogast gestellt habe, war, ob es einen Unterschied beim Suchtverhalten zwischen Männern und Frauen gibt. Hören wir Sabine Hegner im Jahr 2011.
Ja, ganz eindeutig. Männer trinken immer noch eher und Frauen nehmen eher Medikamente. Und sogar bei der Einnahme von Medikamenten ist es so, dass Frauen eher Stimmungsaufheller nehmen, während Männer eher leistungssteigernde Mittel nehmen. Also es gibt eine Menge Unterschiede.
Das war Sabine Hegner zum Thema Sucht am Arbeitsplatz im Jahr 2011. Suchtarten gibt es viele. Eine Spezialform von Sucht ist die Arbeitssucht, die heute den verniedlichenden Namen Workaholics hat. Mit dem Begriff Workaholics werden Menschen bezeichnet, bei denen die Arbeit zur Sucht geworden ist. Arbeitssucht ist eine nicht stoffgebundene Sucht. Das heißt, die Kranken nehmen keine schädigenden Substanzen zu sich, wie zum Beispiel Alkohol. Zu Tode arbeitet sich ein Workaholics aber meist nicht, denn seine Gesundheit kollabiert schon vorher und die Workaholics werden dadurch arbeitsunfähig. Arbeitssucht ist bei Arbeitgebern zunächst mal gar nicht unbeliebt. Denn die Arbeitssüchtigen leisten am Arbeitsplatz tolle Dinge, allerdings nur so lange, bis sie kollabieren. So um das 50. Lebensjahr sind sie dann meist nicht mehr imstande, auch nur mittelmäßige Leistungen zu erbringen. Mein Studiogast war nochmal die Sozialwissenschaftlerin Sabine Hegner und meine Frage war, ob auch Frauen gefährdet sind, Workaholics zu werden. Hören wir Sabine Hegner im Jahr 2011.
Schon. Es ist so, dass insgesamt Frauen in dem Umgang mit ihrer Gesundheit in der Regel etwas bewusster und selbstbewusster umgehen und dass Frauen auch stärker sich beziehen auf Beziehungen. Das heißt, wenn wir die Arbeitssucht angucken, dann kommt ja da ab der kritischen Phase kommt ja ein Ausschluss der Umgebung dazu. Also wenn man sich mal vorstellt, ein Vater, der arbeitssüchtig ist, da reagiert die Gesellschaft in der Regel so, dass sie sagt, ja, der hat eben viel Arbeit und der will nach vorne kommen und der finanziert ja auch schön die Familie damit. Eine Mutter, die arbeitssüchtig ist und nicht mehr zu Hause erscheint und sich um Kinder kümmert, die wird von der Gesellschaft ganz anders beäugt. Das ist eine Sache, die, also da ist die Rabenmutter sehr schnell. Von Rabenvätern hört man ehrlich gesagt nicht so viel. Das ist das eine. Und wenn man sich die Männerseite anguckt, ist es eben so, dass die ohnehin nicht gerne über Themen wie Gesundheit und Überlastung sprechen, weil das mit dem Rollenbild nicht so richtig übereinstimmt, dass man der Macher und der Winner letzten Endes ist. Und damit fallen natürlich Gesprächen, Diagnosen und so weiter viel schwerer als bei Frauen.
Das war nochmal Sabine Hegner im Jahr 2011 beim Thema Workaholics. Thema Fachkräftemangel, eine Chance für Frauen, hatte ich 2012 im Programm. Unsere Arbeitgeber werden ja nicht müde, über Fachkräftemangel zu jammern, auch heute noch nicht. In dieser Sendung hatte ich die Ingenieurin Silvia Kegel als Gast, die erzählte, wie schwierig es ist, sich als Ingenieurin in der Männerwelt dieses Berufs zu etablieren. Ingenieure gehören zu den MINT-Fächern. MINT bedeutet Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. In den MINT-Berufen wird gutes Geld verdient, aber wenige Frauen sind dort zu finden. Es ist zwar Bewegung in diesen Fächern, immer mehr Frauen studieren auch MINT. 2010 gab es immerhin bei Elektrotechnik schon 8,4% Absolventinnen. 20 Jahre früher waren es erst 2,5%. Aber haben diese Frauen, wenn sie gleich ausgebildet sind wie die Männer, dieselben Chancen auf dem Arbeitsmarkt? Verdienen sie dasselbe Geld wie Männer? Haben sie dieselben Aufstiegschancen? Natürlich nicht. Wie wir bereits vom Equal Pay Day über den Gender Pay Gap erfahren haben und von den Aktionärinnen wissen wir, dass die Führungs- und Vorstandsposten unter den Männern ausgemacht werden. Früher konnten die Männer ja noch behaupten, die Frauen haben ja gar keine Ausbildung. Heute dagegen gibt es Ingenieurinnen, auch der Elektrotechnik. Was Frauen, die ausgebildete Ingenieurinnen sind, im Beruf so erleben können, erzählt uns Silvia Kegel im Jahr 2012.
Das wird dann ganz einfach ignoriert. Wenn Sie an den Kollegen vorbei wollen, dann wird es ganz eng mit dem Support aus der Talentförderung. Und die Firmen leisten es sich, das betrifft natürlich nicht alle, aber so manche, denen es nicht so gut geht, das Potenzial ihrer Mitarbeiter nicht zu nutzen und brachliegen zu lassen. Wir haben vorher die Hauptversammlung 2012 erwähnt. Da hat Siemens-Chef Löscher auf die Frage, warum denn die Frauenförderung immer noch so schleppend liefe und die Zahlen so schlecht seien, mir doch glatt einfach geantwortet, das läge daran, dass junge Frauen auch heute noch die falschen Berufe wählten. Und heute ginge dann Siemens in die Kindergärten, um das Interesse von Mädchen an Technik und Naturwissenschaften im Kindergarten zu fördern. Sie tun das, aber was er, also Flöscher ist ja Betriebswirt von Ausbildung, eigentlich sagen will, wir müssen halt dann nochmal 30 Jahre warten, bis die kleinen Mädels dann groß sind und bis Frauen bei Siemens Karriere machen können. Er hat wohl kaum verstanden, welchen Zynismus es hat, dass ausgerechnet er das einer ehemaligen Siemensianerin mit TU-Diplom vom Skript herunter vorzulesen.
Also bei Siemens gab es noch nicht mal das Interesse, sich um Ingenieurinnen zu kümmern. Fachkräftemangel hin oder her. Nun gibt es ja leider immer wieder auch Personalabbauwellen in den Firmen. Die Frage ist, wie wird da mit Frauen umgegangen? Hören wir nochmal Silvia Kegel im Jahr 2012.
Frauen landen offenbar bevorzugt auf Abbaulisten. Bei dem großen Personalabbau bei der Siemens AG in der Telekommunikation waren es überproportional Frauen, die betroffen waren. Wir hatten damals einen Frauenanteil von etwa 25% vorher und die abzubauenden Mitarbeiterinnen waren mit einem Frauenanteil von 33% vertreten. Dafür gibt man normalerweise rein rationale Gründe an. Frauen sind angeblich weniger qualifiziert, Frauen machen eher Teilzeit als Männer und dann gibt es halt immer noch das Kopfzahldenken in den Personalabteilungen. Wenn eine Teilzeitkraft nur 20 Stunden macht, dann ist sie genauso ein Kopf wie eine 40-Stunden-Kraft. Also wenn jetzt ein Vorgesetzter seine Teilzeitkraft freistellt, dann gehen ihm weniger Stunden verloren, als wenn er Vollzeitkräfte entlässt. Teilzeitkräfte gelten einerseits als weniger belastbar, engagiert und benötigen ja formell den vergleichbaren Verwaltungsaufwand. Manche Unternehmen haben durchaus verstanden, dass Teilzeitkräfte viel stärker und effizienter arbeiten können und flexibler sind. Und Firmen, die Teilzeitkräfte prozentual betrachten, beschäftigen auch im Wesentlichen mehr Teilzeitkräfte als die, die jeden Arbeitnehmer mit 1 als Kopfzahl bewerten. Das ist natürlich nicht zuletzt zum Nachteil der Unternehmen, die das so handhaben. Denn dass Teilzeitkräfte oft engagierter und belastbarer sind, also damit effizienter, sollte sich schon langsam rumgesprochen haben.
Das war die Diplom-Ingenieurin der Elektrotechnik Silvia Kegel im Jahr 2012 zum Thema Fachkräftemangel, eine Chance für Frauen. Damit sind wir am Ende mit der heutigen Sendung zum Internationalen Frauentag mit meinem Zusammenschnitt der Aussagen meiner Studiogäste über Frauen in der Arbeitswelt. Ist doch immer interessant, wenn ich so Revue passieren lasse, welche Themen ich so alle angesprochen habe und welche Aussagen es zum jeweiligen Thema über Frauen gab. Nachdem wir nun insgesamt über 11 Themen gehört haben, will ich noch etwas reflektieren. Was wurde daraus? Was hat sich im Laufe der Jahre verändert? Die Betriebsratsliste FFF, Fortschritt für Frauen, gibt es nicht mehr. Der Betrieb wurde 2011 aufgelöst. Bei beruflichem Comeback nach der Elternzeit und der Erwerbsminderungsrente hat sich an den Grundbedingungen nichts geändert. Man muss nach wie vor frühzeitig planen. Um Burnout ist es stiller geworden. Teilweise hat es das Image einer Modediagnose bekommen, was den davon Betroffenen bestimmt nicht viel hilft. Wie es in und nach einem Corona-Lockdown den Kantinen erging oder ergeht, das ist mir unbekannt. Vor allem, wie wird es mit Kantinen weitergehen, wenn viele MitarbeiterInnen nur noch im Homeoffice arbeiten werden? Ja, und die gesamte Thematik mit Equal Pay und Führungsposten für Frauen, da hat sich wirklich wenig getan. Unverändert ist der Gender Pay Gap zwischen Männern und Frauen um die 20%. Unverändert gibt es keine weiblichen Führungskräfte, Vorständinnen sowieso nicht. Gerade mal bei Aufsichtsräten hat sich was getan. Da sind wir bei 30% Frauenanteil angekommen. Und warum wurde bei Aufsichtsräten ein Frauenanteil realisiert? Weil es eine verbindliche Quote gibt, seit 2016. Also ohne Quote werden wir an dieser Stelle nicht weiterkommen. Warum sollten Männer ihre hochdotierten Arbeitsplätze an Frauen freiwillig abgeben? Zumindest die letzten 10 Jahre beweisen, dass sich auf freiwilliger Basis oder über irgendwelche Selbstverpflichtungen nicht mal wenig, sondern nichts tut. Bei Sucht und Workaholic hat sich sicherlich nichts verändert. Das sind Themen, die unverändert in unserer Gesellschaft ignoriert werden. Bei den MINT-Frauen zeigen sich schleppend Veränderungen. Im Jahr 2018 waren laut Statistiken nur 15% der Frauen in MINT-Berufen tätig. Die weiblichen Studierenden der MINT-Fächer machen allerdings mittlerweile schon etwa 30% aus. Also wenn diese derzeit studierenden Frauen dann im Arbeitsmarkt ankommen, könnte sich langsam der Frauenanteil auch in MINT-Fächern erhöhen. Gesellschaftlicher Wandel braucht halt Zeit. Der Worte sind genug gewechselt. Lasst mich auch endlich Taten sehen. Damit sind wir am Ende mit der Zusammenstellung von Aussagen meiner Studiogäste über Frauen in der Arbeitswelt. In dieser Sendung bin ich nur bis ins Jahr 2012 gekommen. Vielleicht gibt es mal eine Fortsetzung von so einer Zusammenstellung. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an den Arbeitspoeten Bernd Böswald für sein Gedicht zum Internationalen Frauentag. Vielen Dank an die Lora-Literaturfee Sabine Heckmann, die das Gedicht vorgetragen hat. Am Mikrofon verabschiedet sich die verantwortliche Redakteurin Karin Bergs.